NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer. Ich freue mich auf einen schönen Abend mit Ihnen. Gleich bei mir zu Gast ist Silke von Mansberg. Sie kommt vom Rittergut Mainbrechsen im Landkreis Holzminden. Und von dort begleitet sie philosophische Reisen durch ihren historischen Freimaurerpark. Und dann stellen wir Ihnen den Fotokünstler Guido Klumpe vor. Er ist fast blind. Die Bilder des Hannoveraners sind aber einzigartig und vielfach ausgezeichnet und werden international ausgestellt. Schön, dass Sie bei uns sind. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend, und ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend bei uns sind. Silke von Mansberg, sie ist heute zu Gast hier im Studio, lebt und arbeitet auf dem Rittergut Mainbrechsen, das ist im Landkreis Holzminden. Und von dort nimmt sie ihre Besucher mit auf eine philosophische Reise, und zwar durch ihren historischen Freimaurerpark. Und da gibt es ganz viel zu sehen und zu bestaunen, und auch für Kulturmuffel, sage ich jetzt mal, ist es immer wieder ein Erlebnis, dabei zu sein. Ich freue mich sehr, Silke, dass du heute hier bei uns bist.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Jetzt musst du uns erst mal kurz erklären, wie ist dieser Freimaurerpark überhaupt entstanden?
Also entstanden ist er tatsächlich im 18. Jahrhundert und war dann über 150 Jahre eigentlich in Vergessenheit geraten. Und wir haben eigentlich erst 2011 durch einen Impuls von außen erfahren, dass es sich wahrscheinlich um einen Freimaurergarten handelt. Damals war es tatsächlich noch eine richtige Wildnis. Und dann haben wir angefangen, dort aufzuräumen und zu forschen. Und ja, dann hat sich das daraus ergeben. Und die Türen gehen immer weiter auf. Und es gibt immer mehr tolle Einblicke und interessante Neuigkeiten. Und seit 13 Jahren forsche ich auch über diesen Garten. Und so langsam sieht er auch wieder aus wie einer. Und darüber kann ich viele Geschichten erzählen.
Es ist ja unglaublich spannend. Da hat man die ganze Zeit einen Park. Und irgendwann stellt man fest, das ist ein ganz besonderer historischer Freimaurerpark. Was macht denn so ein Freimaurerpark aus?
Ja, dieser Freimaurergarten ist eigentlich als Kunstform entstanden, um dort auch zu meditieren, um zu philosophieren und eben auch Dinge rauszufinden. Das ist ja in der Zeit der Aufklärung entstanden. Und aber trotzdem soll es ein Ort der Entspannung und des Vergnügens und der Freude sein. Und die ganzen Symbole der Freimaurerei sind in diesen Garten implementiert worden und sind heute tatsächlich noch sichtbar.
Wie habt ihr das rausgefunden? An welchem Teil in diesem Park habt ihr rausgefunden, das handelt sich wahrscheinlich um so einen Freimaurergarten?
Ja, der Impuls kam tatsächlich von außen, und zwar über eine studentische Arbeit. Wir mussten ein Baumkataster machen, um überhaupt in dieser Wildnis wirken zu dürfen. Und die Universität in Höxter hat dann eine Arbeit erstellt, und durch persönliche Zufälligkeiten hat uns dann ein älterer Herr geschrieben, dass durch das Foto, was er gesehen hat vom Brunnen, vom Turm und eine alte Lagekarte, dass wir um Gottes Willen in diese Richtung mal forschen sollten, damit wir das tatsächlich auch heben, diesen Schatz. Und so ist es dann auch gewesen.
Was sind das für freimaurerische Symbole und Elemente, die man bei dir im Park findet, auf dem Rittergut?
Ja, wir haben also einen sogenannten Initiationsweg, also den Weg vom unbehauenden Stein zum behauenden Stein. Und dieser Weg ist gespickt mit Symbolen. Wir haben zum Beispiel auch drei dicke Bäume dort stehen, eine Eiche, eine Buche und eine Linde. Die steht für die Stärke, für die Schönheit und für die Weisheit. Und all diese Symbole sind dort implementiert. Dort gibt es eine Brücke, wir haben eine sogenannte Grotte, ein Himmelsauge, und eben auch ein Dreieck, aber gepflanzt eben in Form von drei Pyramideneichen, um eben diese Pyramide, dieses Dreieck darzustellen.
Warum ist diese Freimaurerei in diesem Rittergut so ein zentraler Aspekt bei euch? Wie ist das Ganze entstanden? Habt ihr da schon alles Mögliche rausfinden können?
Ja, es ist tatsächlich eine ganze Menge inzwischen zutage gekommen. Die Familiengeschichte führt auch zu Teilen, vor allen Dingen im 18. Jahrhundert, eben nach England. 1717 ist dort die Großloge entstanden. Und ja, wie soll ich das sagen? Also man ist als junger Mensch dort in Berührung gekommen. Einer, der hieß Anton Adam, hat dort auch geheiratet. Seine Kinder sind dort groß geworden, ist mit Sicherheit auch Freimaurer gewesen. Und diese Idee von diesen fünf Grundsäulen der Freimaurerei, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität, mit Symbolen darzulegen, das trägt man ja auch gerne mal mit nach Hause, ich sag mal wie so ein Souvenir. Und die beiden Söhne von ihm haben dann diese Symbole in diesen Park gebracht.
Wenn du unterwegs bist mit deinen Gästen und führst sie durch diesen Freimaurergarten, was sind das so für Themen, die du da ansprichst?
Einmal die Geschichte der Freimaurerei, weil die Gäste zu großen Teilen nicht wissen, was eigentlich Freimaurerei ist. Das hängt auch mit der Gesellschaftsgeschichte in Deutschland auch zusammen, dass das einfach in Vergessenheit geraten ist. Und es wird in der Regel auch eine Reise in einen selber, denn die Reise eines Freimaurers, die er macht, wenn er sich auf seinen eigenen Weg macht, ist eine Reise der, ja, der inneren Einkehr und vor allem der Selbstreflexion. Und dann versuche ich mit den Symbolen, die Symbole zu erklären und die Menschen damit hinzunehmen, über sich und ihren eigenen Weg nachzudenken.
Ist das in der jetzigen Zeit auch ein großes Thema für viele Besucherinnen und Besucher, wenn sie bei dir sind, gerade bei dieser ganzen Weltlage, die wir ja haben?
Ein ganz großes Thema. Und die Menschen gehen tatsächlich zu 99% mit. Ich habe es selten, ich hatte es in den letzten 10 Jahren zweimal, dass jemand die Führung verlassen hat. Die meisten sprechen hinterher auch noch lange mit mir, nehmen das wirklich sehr mit, weil sie merken, dass diese freimaurerischen Themen keine fremden Themen sind, sondern Wurzelgeschichten auch der unserer gesellschaftskulturellen Geschichte unserer westlichen Kultur und den ganzen Einflüssen, die man hier eben in Europa auch gehabt hat.
Was für unterschiedliche Programme oder auch Führungen gibt es bei euch auf dem Rittergut zu diesem Freimaurerpark?
Tatsächlich ist es eigentlich immer das Gleiche. Ich erzähle, es dauert ungefähr 1,5 Stunden und ich erzähle über die Regionalgeschichte. Ich erzähle, warum gibt es Meinbrechsen, wie ist das entstanden, wie ist der Name entstanden. Dann komme ich auf die Familiengeschichte zu sprechen, um dann diesen Bogen zur Freimaurerei zu bringen und dann geht's ins Detail, dann geht's wirklich in die Tiefe. Und ich lebe auch davon, dass die Besucher und Besucherinnen mir auch Fragen stellen und es entwickelt sich immer mehr. Und aus jeder Führung nehme ich tatsächlich auch immer sehr viel mit und kriege auch Impulse, um weiter in bestimmten Themen zu forschen.
Wie geht es weiter mit diesem Freimaurergarten? Seid ihr da weiter am Forschen und am Machen oder wie läuft das jetzt weiter die nächsten Jahre?
Es kommen immer neue Themen wieder an die Oberfläche. Zum Beispiel will ich mich nochmal mit der Zahlenlehre ein bisschen mehr beschäftigen. Ich habe dann auch mal den goldenen Schnitt mal untersucht. Es kommen immer neue Impulse rein. Es gibt noch viel zu erforschen und weiterzudenken. Ja, das Leben ist groß, das Leben ist weit. Und mein großes Ziel ist vor allen Dingen so eine Art Masterplan oder wie man es eigentlich auch in den Garten historischen Dingen so nennt, ein Parkpflegewerk auch zu errichten, um all das aufzuschreiben, was wir da erforscht haben, um es für kommende Generationen klar zu machen. Ob es dann jemand weitermacht, ist dann die Frage, aber zumindest weiß man, was dort stattgefunden hat oder ahnt es zumindest, was stattgefunden hat, um das Ganze eben auch zu erhalten.
Und wie aufwendig ist das, die Pflege so eines Gartens, eines Parks? Das ist ja, kann ich mir vorstellen, eine Menge Arbeit.
Ist eine Menge Arbeit, aber da ich parallel dazu auch noch Botschafterin von Natur im Garten bin und ich den Bock zum Gärtner gemacht habe und ich dann auch sage, es muss so aussehen. Man hat mich immer gefragt, warum gibt es keine Wege in den Garten und ich war völlig verzweifelt, weil normalerweise müsste es auch ein Wegesystem geben, so mit Kieswegen und irgendwelchen Hecken und das war ganz klar, dass ich das nicht schaffe und dann habe ich mir die Freimaurerei zunutze gemacht und dann habe ich gesagt, jeder muss seinen Weg selber suchen, deswegen gibt es keine Wege in diesem Garten.
Ja, so gut. Ja, genau. Gibt es so einen Lieblingsplatz, den du hast bei dir im Garten, im Freimaurergarten?
Ich habe viele Lieblingsplätze. Denn diese Symbole, die dort hingestellt worden sind, das ist ja, der Garten hat ja 24.000 Quadratmeter und die Freimaurerei in diesem Garten erstreckt sich sozusagen vom Südende des Parkes durch das Haus hindurch bis nach vorne, bis also auf die Wohninsel rauf. Und diese Symbole sind an Plätze gestellt worden, zu denen man hingeht und sich zu diesen Themen, die diese Themen symbolisieren, sich Gedanken zu machen. Und das heißt, je nach Tagesform oder Lust und Laune oder Gesprächspartner sucht man dann die Plätze auf und kommt ins Gespräch. Und in der Regel, das ist tatsächlich das, was ich bemerkt habe, landet man dann bei diesen Themen, die diese Symbole anregen wollen.
Ich finde, dass sich das ganz toll anhört. Wer jetzt gerne mal vorbeischauen möchte, kann man da einfach hinkommen oder muss man sich anmelden? Hat das was mit der Jahreszeit zu tun? Wie kommt man zu euch?
Der Garten ist tatsächlich selbst noch nicht ganz begehbar, da arbeiten wir noch dran. Es gibt auch tatsächlich wenig Zugänge, das hat ja das mit diesem Geheimnis und dieser Introvertiertheit auch ein bisschen zu tun. Zwischen April und September biete ich monatlich freie Führungen an, zum Tag des offenen Denkmals sind wir auch immer da. Und man kann auch als Gruppe sich anmelden oder auch als Person sich anmelden für Führung, dann machen wir einen Termin aus und dann geht's los.
Jetzt ist ja erstmal so ein bisschen Pause in den Parks. Jetzt kommt man so ein bisschen zur Ruhe. Kommst du zur Ruhe oder geht es schon mit den ganzen Planungen weiter jetzt dann für 2025?
Wir haben ja einen landwirtschaftlichen Betrieb und wir haben auch Weihnachtsbäume. Insofern ist jetzt noch nicht ganz so viel Ruhe, die jetzt einkehrt. Ich fange jetzt schon wieder an, mir Themen für den Winter ein bisschen zu suchen und dort weiter zu forschen. Um dann auch im Januar mache ich meistens so einen Gartenplan, was ich dann überlege, was wir dann machen wollen, wie wir weiter vorgehen wollen, was wir noch renovieren wollen, was auch finanziell dann auch möglich ist. Ja, das wird jetzt erstmal ein bisschen mehr wieder Kopfarbeit und ab Februar, März geht's dann wieder raus.
Jetzt zum Ende muss man vielleicht noch mal ganz kurz sagen, das ist ein historischer Freimaurerpark. Davon gibt es nicht so viele, ne? Das ist schon was ganz Besonderes bei euch.
Ist was Besonderes, wobei ich erstaunt bin, wie viele Parks und Gärten tatsächlich auch zu ihrer Zeit auch freimaurerisch mal gestaltet worden sind. Nur weil unser Garten eben tatsächlich über 100 Jahre völlig in Vergessenheit geraten ist, ist er in seiner Vollständigkeit so einzigartig. Aber es gibt in Niedersachsen tatsächlich mehrere, vor allen Dingen hier in Marienwerder. Das ist einer der, glaube ich, bekanntesten, auch hier um die Ecke jetzt um Hannover rum. In Vechelde, wenn man nach Süddeutschland geht, in Schwetzingen sind sehr viel freimaurerische Elemente. Rheinsberg, ganz großartig. Der Bruder von Friedrich dem Großen, Heinrich, ist ja selber auch Freimaurer gewesen, Friedrich der Große ja auch. Und wenn man sich die Grabstätte von Heinrich ansieht, merkt man, dass diese Pyramide keine Spitze hat. Auch das hat einen freimaurerischen Grund.
Ach, es hat was mit Geheimnis und Abenteuer zu tun, das finde ich großartig. Silke von Mansberg heute hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen zu Gast. Bedanke mich ganz herzlich, dass du uns mal quasi mitgenommen hast in den historischen Freimaurerpark auf dem Rittergut Mainbrechsen im Landkreis Holzminden. Und wenn Sie Lust haben, schauen Sie gerne mal online. Es lohnt sich definitiv schon mal zu planen fürs kommende Jahr, so eine kleine Tour bei dir durch den Freimaurergarten. Danke, Silke.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich vielen Besuchern das erzählen kann. Dankeschön.
Schön, dass Sie bei uns sind hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Was würden Sie sagen, was ein Fotograf unbedingt können muss? Wahrscheinlich, er muss gut sehen können. Guido Klumpe ist Fotokünstler und fast blind. Und die Bilder des Hannoveraners sind wirklich einzigartig. Sie sind vielfach ausgezeichnet worden und werden international ausgestellt. Berlin, Paris, Kiew, New York. Und zuletzt lief eine Schau von ihm in Hannover im öffentlichen Raum. Markus Goller war mit ihm auf Tour.
Seine Kamera, eine Fuji, hat Guido Klumpe natürlich dabei. Denn neue Motive entdeckt er immer wieder ganz spontan.
Also jetzt hätte ich zum Beispiel die Idee, die Blau-Weiß-Kante von dem Container mit der Kante dahinter zusammenzubringen, also so eine Kantenfortführung zu machen. Sowas spiele ich halt immer gerne, um dann auch wieder eine Verbindung zwischen den Ebenen zu schaffen und dadurch das Ganze so ein bisschen zu verwirren.
Verrätselung nennt Guido Klumpe das. Viele seiner Fotos sehen grafisch aus. Bunte Farbflächen, die sich perfekt ergänzen und dank kleiner Details ganze Geschichten erzählen. Ebenen verschwimmen miteinander. So sieht der Fotokünstler selbst die Welt. Denn auf dem linken Auge ist er seit seiner Geburt vollständig erblindet. Rechts hat er eine Sehkraft von 25%. Wie ein Video im Internet bei schlechter Verbindung. So beschreibt Guido Klumpe selbst, wie er sieht.
Was mir halt ständig passiert, also es ist einfach auch lustig, also dass ich zum Beispiel denke, da hinten läuft ein Hund auf der Wiese und mich ein bisschen wundere, wie komisch der läuft. Und dann komme ich näher ran und sehe, das ist halt eine Plastiktüte, die im Wind rumweht. Das ist halt so mein Alltag. Und das ist halt eben diese humorvolle Erfahrung, die ich dann auch gerne in meinen Bildern dann verarbeite.
Und eigentlich wollte Guido das schon immer machen. 1971 wird er in Osnabrück geboren. Im Jugendtreff soll er Konzerte fotografieren, entdeckt dabei seine Leidenschaft, kauft sich 3 Monate später seine erste gebrauchte Spiegelreflexkamera. Zu seinem Berufswunsch Fotograf hat die Berufsberaterin im Amt damals eine klare Meinung.
Ich könnte das auf keinen Fall, niemals sollte ich sowas probieren, weil dafür sehe ich ja zu wenig. Und wie soll ich denn da später von leben, wenn ich das ja gar nicht kann? Man hat mir dann vorgeschlagen, eine Karriere als Telefonist oder Masseur zum Beispiel.
Guido studiert soziale Arbeit. Aber er rührt jahrzehntelang keine Kamera mehr an, bis er 2017 im Internet zufällig eine Dokumentation über Fotokünstler in New York sieht.
Nach 2 Minuten hatte ich dieses kribbelnde Gefühl wieder, was ich damals auf der Straße hatte. Und alles, diese ganze Leidenschaft, die dann irgendwie zugedeckt wurde von können sie nicht, sollen sie nicht, dürfen sie nicht, ist alles wie weggeblasen gewesen.
So zieht Guido Klumpe heute regelmäßig durch Hannover auf der Suche nach Motiven und Geschichten. 37 davon hat er im Auftrag der Landeshauptstadt über die Sommermonate im öffentlichen Raum gezeigt. Sein Ziel? Den Menschen schöne Perspektiven auf weniger schöne Ecken zeigen. Melanie Botzki leitet Hannovers Kulturmanagement. Für sie hat Guidos Ausstellung auch noch eine zweite Ebene.
Wenn ich mich einlasse als Bürger in dieser Stadt auf die Sichtweise von dem Künstler, von Guido, dann erlebe ich eine neue Erzählweise und werde sensibel für seine Sicht und nehme Stadt anders wahr. Und wenn ich zum Beispiel dann ein Projekt plane, weiß ich, ich muss unbedingt die Perspektiven von Menschen mit Beeinträchtigungen berücksichtigen. Das aber auf poetische Art und Weise zu erzählen und nicht immer mit einem erhobenen Zeigefinger durch die Stadt zu laufen. Hallo, hallo, ihr müsst auch diese Perspektive berücksichtigen. Das ist Kunst und das ist genial.
Nach einer Führung des Künstlers durch die Ausstellung in der Stadt zeigt sich, Guidos Plan ist aufgegangen. Besucherin Inka Grund etwa erzählt von neuen Perspektiven.
Ich fand es faszinierend, diesen besonderen Blick auf die Stadt zu haben. Und das war ja schon so, als wir durch die Stadt gegangen sind. Wir beide haben ja auch plötzlich Linien gesehen, Flächen gesehen und so. Und das finde ich toll. Also, dass uns einerseits die Kunst präsentiert wird, aber gleichzeitig auch unser Blick so geweitet wird für unsere Stadt.
Wenn ich dann schon vom Passanten höre, ich gehe jetzt mit einem anderen Blick durch die Innenstadt, dann denke ich, das ist wunderbar. Dieses gewisse Glücksgefühl, was Schönes zu entdecken im Alltag, wenn das auch andere Leute erleben, die jetzt nicht das zu ihrer Leidenschaft erkoren haben, dann habe ich ja was weitergeben. Das ist wunderschön.
Ob Guido Klumpes besondere Art zu sehen das Geheimnis seiner Bilder ist? Jedenfalls ermöglichen seine Fotografien den Betrachtern neue Perspektiven. Das hätte vielleicht auch Guidos Berufsberaterin damals gut getan.
Wenn Sie neugierig geworden sind auf die Bilder von Guido Klumpe, auf seiner Website guido-klumpe.de hat er mehrere Galerien zu verschiedenen Themen zusammengestellt.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer einen ganz tollen Abend für Sie. Ich freue mich gleich auf das Team vom Theater für Niedersachsen aus Hildesheim. Sie stellen uns hier im Kulturspiegel das neue Programm vor und was es so alles Neues für Kinder und Jugendliche gibt. Dann nehmen wir Sie mit zur Premiere von König Lear im Schauspielhaus Hannover. Die Geschichte um den alternden König, der sein Reich an seine drei Töchter abgeben will. Und wir stellen Ihnen aus der Reihe Wir Kinder von früher Bücher über eine Zeit ohne Handy und Fernsehen vor. Toll, dass Sie da sind. Der Dienstagabend hier bei NDR 1 Niedersachsen im Kulturspiegel. Das Theater für Niedersachsen veranstaltet in jedem Jahr ein Programm und das für Jung und Alt. Und da sind auch ganz viele verschiedene Projekte für Kinder und Jugendliche dabei. Und das neue Programm, das ist jetzt raus und es wird auch diesmal wieder spannend. Bei uns im Kulturspiegel zu Gast sind heute Abend vom Theater für Niedersachsen Eva Zink. Sie ist Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Sandra Rasch. Sie ist die Leitung Junges Theater und Vermittlung und ich freue mich, dass ihr bei mir seid. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Es ist ja immer spannend, wenn so eine neue Spielzeit ansteht. Vielleicht kannst du uns schon mal verraten, Eva, wie sieht diese neue Spielzeit bei euch denn aus? Was können denn die Leute alles so erwarten?
Genau. Bei uns besonders am Theater für Niedersachsen ist ja das Trilogie-Thema. Jede Saison bespielen wir einen bestimmten Stoff in drei unterschiedlichen Inszenierungen. Und diese Spielzeit ist das die berühmte Figur Don Quixote. Dieser Mensch, der zu viele Ritterromane gelesen hat und sich selbst für einen strahlenden Ritter hält und denkt, er kämpft gegen Riesen, aber eigentlich sind es nur Windmühlen. Und die erste Premiere dazu ist die Oper, die im September startet. Das wird eine witzige Oper mit vielen, also es ist eine komische Oper mit witzigen Sachen, aber auch einer gehörigen Portion Tragik. Und dann später im Januar folgt das Schauspiel und im März das Musical Der Mann von La Mancha.
Das ist natürlich eine Menge, auf was man sich da freuen kann. Wie läuft es da mit den ganzen Vorbereitungen bei euch?
Die Vorbereitungen dazu sind im vollen Gange. Die Oper probt schon, das Bühnenbild ist fertig. Das wird für alle drei Inszenierungen das gleiche Bühnenbild, das aber doch immer wieder anders aussehen wird. Und man sieht, wie viel Licht und Atmosphäre eigentlich ausmacht im Theater, weil es so wahnsinnig wandelbar ist.
Wir haben ja auch Sandra Rasch hier. Sie leitet das Junge Theater und die Vermittlung. Was habt ihr da geplant in dieser Spielzeit?
Ja, also wir haben dieses Jahr das Motto gucken und machen, weil wir es total wichtig finden, dass man zum einen sich Stücke anguckt, aber dass man auch die Möglichkeit hat, selber zu partizipieren und mitzumachen. Und da versuchen wir, verschiedene Formate für verschiedene Räume zu konzeptionieren. Und jetzt, was schon läuft, sehr, sehr erfolgreich, ist unser Klassenzimmerstück Out, ein Stück über Mobbing, was wir gerade spielen in Schulen, in Hildesheim, im Landkreis und in der Region und was super angenommen wird. Dann ist natürlich das nächste große Klassiker, Kinderstück zur Winterzeit, ist der Zauber von Oz. Ne, diese Geschichte über diese vier unterschiedlichen Wesen, die am Ende erfahren, dass Mut und diese ganzen Sachen, ihre Ängste, sie aus sich heraus sozusagen selber sich retten können. So, ne? Genau, das wird im großen Haus sein. Dann bespielen wir aber auch in dieser Spielzeit zum ersten Mal die neue Studiobühne Tim. Das ist ein ganz toller neuer Ort, vor allen Dingen auch für Kinder- und Jugendtheater mit einem, also ich lade alle ein, die da noch nicht waren, sich das mal anzugucken. Das ist reingebaut in den alten Malersaal vom TFN und man sieht auch diesen alten Boden vom Malersaal, der wurde noch verbaut im Foyer und es ist ein ganz, ganz toller Raum. Und wir spielen da Stücke von 4 bis eigentlich nach oben hin offen, weil wir immer sagen, okay, wir haben Untergrenzen, aber es sind alle immer eingeladen. Und die erste Premiere oder das, was gerade auf Hochtouren geprobt wird, ist das Stück Zusammen von dem Kollektiv, dem Freien Theaterkollektiv Pierre de Fou. Und das Besondere ist, dass das in Laut in deutscher Gebärdensprache ist. Also wir versuchen im jungen Theater unterschiedliche Kinder und Jugendliche ans Theater heranzuführen, auch dadurch, dass wir auf der Bühne auch Diversität zeigen und auch Inklusion. Also da wird ein tauber Schauspieler auf der Bühne sein, es wird verständlich sein in Gebärdensprache und Lautsprache. Ja, und das ist so das erste große, worauf wir uns freuen.
Wie läuft das? Das ist ja super, super spannend, wenn die alle zusammen auf der Bühne stehen und auch hinterher ganz viele Besucherinnen und Besucher kommen können, um das live zu erleben. Das ist ja auch für dich wahrscheinlich ganz großartig.
Das ist total toll. Also wir hatten schon, das ist jetzt die dritte Inszenierung, die sie machen, und wir hatten schon 2 Inszenierungen auch für jüngere Kinder und ich finde es total abgefahren, dass die Kinder und Jugendlichen da rauskommen und viel mehr in ihrem Körper drin sind. Also dadurch, dass sie es sehen, fangen sie auf einmal an auszuprobieren oder gucken, okay, wie sagt man Danke oder wie kommuniziere ich mehr mit meinem Körper, und sie sind auf einmal mehr in ihrem Körper drin, nur durchs Angucken.
Ja.
Und es wird so sein, wir haben immer eine Einführung, auch mit Gebärdensprachendolmetschenden, und wir haben auch immer ein Nachgespräch und es ist immer eine Dolmetschende dabei. Und der Grundsatz an dem Ganzen ist, klar zu machen, das ist keine Behinderung, sondern es ist eine andere Sprache. Ne? Es ist so wie Englisch lernen. Okay, lernen Gebärdensprache, dann können wir auch kommunizieren. Und das finde ich abgefahren, dass das so toll funktioniert. Wirklich so als Erstkontakt Gebärdensprache.
Und dann gleich auch für Kinder, das finde ich toll. Stück über Freundschaft und ja, große Fragen, die man hat, wenn man groß wird. Aber da gibt es ja noch andere Theaterstücke, zum Beispiel Ich habe da so ein Gefühl. Was ist das für ein Stück?
Das macht eine freie Theatergruppe aus Hildesheim, Caro 8, die auch schon ganz lange mit uns zusammenarbeiten. Die Vorlage ist das Kinderbuch von, ich glaube, Katharina Gussmann-Hensel. Und da geht es darum, wie gehe ich eigentlich mit Kindern um, mit Gefühlen. Man wertet das ja immer so, das sind die Guten und das sind die Schlechten. Und sie versuchen in diesem Stück ab 4 Jahren zu sagen, okay, es gibt eigentlich keine guten und schlechten Gefühle, sondern es geht darum, wie gehe ich dann damit um. Und manchmal auch hat man vielleicht gar keinen Namen für das Gefühl und dann guckt man, okay, was fühlst du da, wie kann man das beschreiben? Und das ist auch dieses, wie schwer das oft auch ist für Kinder, da einen Namen zu finden oder das zu beschreiben, wenn man so drin ist in dem Gefühl. Und das werden die umsetzen, auch mit Musik und Schauspiel ab 4 Jahren, also kompatibel für ab Kindergarten.
Also man merkt, für Erwachsene ist was dabei, es ist was dabei für Kinder. Und was ich auch schön finde, Eva, es gibt Mitmachangebote, die ihr anbietet beim Theater für Niedersachsen. Das ist auch für Kinder, da gibt es zum Beispiel so einen Kinderclub für Kinder von 8 bis 12 Jahren. Warum ist euch das wichtig, dass ihr eben auch Sachen anbieten könnt, wo man dabei sein kann, mitmachen kann, sich nicht einfach nur hinsetzt und sich was anschaut, sondern wirklich dabei ist?
Also ich finde es total wichtig, deshalb auch dieses Motto gucken und machen, weil nicht alle möchten nur sitzen und gucken. Manche möchten halt machen, und ich glaube auch, dass es auch so ein bisschen die Zeit ist, dass wir wegkommen von diesem, ihr setzt euch hin, ihr seid still und dann guckt ihr euch an und dann geht ihr wieder, sondern ich glaube, man muss Theater anders denken und man muss es partizipativer denken und man muss auch mehr Räume öffnen, einfach für die Begegnung unterschiedlicher Kinder, Jugendlicher und Erwachsenen, um einfach auch Dinge auszuhandeln und um Leute zu treffen, die man sonst so vielleicht nicht mehr trifft. Also wir haben auch viele Projekte, wo wir auch Fördermittel für beantragen, dass wir auch gerade den Kindern und Jugendlichen ermöglichen können zu partizipieren, die sonst so vielleicht nicht auf die Idee kommen würden. Wir versuchen gerade unsere Netzwerkarbeit und unsere Kooperation sehr auszubauen und auch nochmal in die Stadt und im Landkreis zu gucken, okay, wie können wir denn die erreichen, die noch nicht da sind? Und ich finde es total toll, wenn man diese Projekte hat und die am Ende auch manche von denen eine Möglichkeit haben aufzuführen. Wir haben letztes Jahr schon sehr erfolgreich die 3 Clubs, die wir jetzt haben, im TIM aufführen lassen, weil ich es wichtig finde auch, wer ist auf der Bühne sichtbar und wer stellt da seine Sicht der Dinge theatral dar? Ne? Und wer ist hier in dieser Gesellschaft? Und ich finde, das passt einfach zusammen oder das muss man zusammen denken. Es ist genauso wichtig, ein professionelles Opernensemble, Schauspielensemble, Sänger, Sängerin zu haben. Und gleichzeitig finde ich aber, muss der Raum da sein, um auch die, man sagt so schön, die Nicht-Professionellen oder die verschiedenen Altersklassen auch auf der Bühne zu haben mit ihrer Sicht auf die Welt. Ne? Und da vielleicht noch eine Sache dazu. Wir haben seit letzter Spielzeit ein Format, das hieß Mitmischen, junge Theatervisionärin, wo es darum ging, dass wir sowas wie so einen Jugendbeirat aufbauen wollten, weil wir gesagt haben, okay, das sind ja im Endeffekt die Expertinnen auch für ihr Theater in ihrer Altersgruppe und wir möchten im Endeffekt eine Gruppe haben, die wir in bestimmte Prozesse mit einbeziehen und die auch was sagen können und sagen können, ah nee, das, wieso das? Oder die uns beraten können, ne? Und sagen können, okay, das Thema gefällt uns, aber wie ihr das umgesetzt habt, naja. Und von vornherein einfach zu sagen, okay, ihr habt hier einen Raum und hier dürft ihr mitgestalten. Ich glaube, das wird, wenn es um das Weiterbestehen von Institutionen geht, ist das, glaube ich, immens wichtig, dass man, dass wir uns auch öffnen als Institution und uns da auf so einen Lernprozess
bewegen. Ja, dass es auch keine Hemmschwelle mehr gibt, sondern dass man einfach mitmachen kann und dass jeder einfach Lust hat, auch Theater zu genießen und festzustellen, das ist jetzt gar nichts, wo ich vielleicht gar nicht hinpasse oder so, sondern jeder passt dahin, jeder kann da mitmachen. Ja. Das ist eine schöne Idee. Jetzt am 12. September ist übrigens Premiere bei dem Stück Zusammen. Bei euch, wie sieht es mit der Premiere aus, die man als nächstes bei euch besuchen kann für die größeren Besucherinnen und Besucher im Theater für Niedersachsen, Eva?
Das ist am Samstag, dem 14. September. Das ist unsere erste Musical-Premiere. Den Titel kennen wahrscheinlich viele. Das ist Und täglich grüßt das Murmeltier, das Musical. Da gab es ja diesen Film aus den frühen 90ern. Und die Geschichte werden die meisten wiedererkennen. Nur bei uns kommt auch noch eine großartige Musik dazu. Das ist Feelgood-Musik aus Swing- und Popnummern. Es wird auch Stepptanz geben tatsächlich und dieses Musical war in den USA ein Riesenerfolg und jetzt zeigen wir in Hildesheim die erste deutsche und deutschsprachige Erstaufführung.
Ach wie toll, viele Sachen, auf die man sich freuen kann. Alle Informationen gibt es natürlich auch online, Theater für Niedersachsen, da ist das ganze Programm, alles was man da so mitmachen kann. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg natürlich, dass ganz viele Besucher kommen und sich diese schönen Stücke angucken oder dann eben auch mitmachen. Und deshalb vielen Dank, dass Eva Zink und Sandra Rasch vom Theater für Niedersachsen heute hier bei mir zu Gast gewesen sind im Kulturspiegel.
Vielen Dank.
Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Es gilt als eines der blutrünstigsten Dramen William Shakespeares. König Lear, die Geschichte um den alternden König, der sein Reich an seine 3 Töchter abgeben will. Wie sich das heute liest, mehr als 400 Jahre später, hat 2019 der Schriftsteller und Dramatiker Thomas Melle untersucht. Seine Bearbeitung kam beim Schauspiel in Hannover auf die Bühne, in der Regie von Stefan Kimmich. Agnes Bührich war da. And now the end is near, and so I face the final curtain. Das Ende naht, der letzte Vorhang wird fallen. König Lear irrt mit beginnender Demenz durch sein Reich. Die weiße Szenerie transportiert das Gut. Ein riesiges Gestell mit 3 Armen symbolisiert die widerstreitenden Gedankenstränge. Auf ihm lässt sich zudem vortrefflich herumklettern, dann beginnt es zu rotieren. So wie dieser König auf der Suche nach sich selbst, den Lukas Holzhausen spielt.
Meine Mutter ist an Alzheimer gestorben, deswegen habe ich da einen sehr starken Eindruck über lange Jahre davon, persönlich dabei zuzuschauen, wie jemand sich verliert in all den Zuständen und die Nähe zum Tod, zu merken, dass es zu Ende geht. Und auch da habe ich ein privates Erlebnis gehabt. Ich hatte vor 1,5 Jahren einen Herzinfarkt.
Die Anleger sind kopflos wie die Hühner. Die Märkte volatil wie nie zuvor. Die Wiesenmärkte rauschen in den Keller. Und eine Blase nach der anderen platzt.
Regisseur Stefan Kimmich, der in Hannover zuletzt mit der Uraufführung von Michel Friedmanns Fremd überzeugte, verlegt das Geschehen in die Wirtschaftswelt. König Lear ist Unternehmer, der sein Familienimperium an seine 3 Töchter weitergeben will und von diesen überschwängliche Liebesbekundungen erwartet.
Cordelia macht da nicht mit. Der Konflikt zwischen den Generationen bricht auf. Für Stefan Kimmich ein Sinnbild unserer Zeit.
Diese Gräben, die es gibt, nicht nur innerhalb so einer Familienkonstruktion, sondern gesellschaftlich ja 2024 in Deutschland, in Europa, ja stündlich wachsen. Und das ist schon ein bestürzender Faktor. Viele fragen, wie lange sind wir eigentlich noch in der Demokratie? Demokratie heißt ja immer von seinen Positionen auch absehen können, sie haben und ins Streitsgespräch zu kommen und das bessere Argument gewinnt, aber auch manchmal aufeinander zugehen.
Wie soll er dich denn entschuldigen, ja?
Wunderbar frech und burschikos gibt Johanna Banzer den Narren, der unerwünschte Wahrheiten ausspricht. Nellie Fischer-Benson und Helene Krüger stellen die Töchter Regan und Goneril, die sich als auserkorene Erbinnen blutrünstig an die absolute Macht zu bringen suchen, mit kalter Berechnung dar. Philipp Goos mit dem Hang zum Slapstick robbt beeindruckend sterbend als treuer Diener der ältesten Tochter von der Bühne. Dass hier die wenige Jahre alte Bearbeitung von Thomas Melle zum Einsatz kommt, freut jedoch nicht jeden.
Also ich komme hierher und möchte das klassische Stück sehen. Und dann sehe ich, dass was geändert wird. Auch in Hinsicht der Texte, Anspielungen im Bereich des Sex und sowas, das brauche ich glaube ich nicht.
Ich dachte, ja, wieder modern, was macht man mit dem Lier? Aber ich war angenehm überrascht, mir hat es gut gefallen.
Anregend, aber mir war es an vielen Stellen zu unklar, warum jetzt mancher zu Tode kam. Also es wurde zu sehr verkürzt.
Hau ab, du! Ich mach dich kalt, du!
Wann werden Worte zu Taten? Dieses Thema unserer Zeit führt dieser König Lear eindringlich vor, wenn die verschiedenen Lager mit Todesdrohungen aufeinander losgehen. Stark sind auch die Szenen, in denen sich alt und jung ihre Forderungen an den Kopf werfen. Wie viel Dankbarkeit und Liebesbekundung etwa darf der alte König von seinen Töchtern einfordern? Wie modern und eigenwillig dürfen diese sein Imperium umbauen? Das belohnt das Publikum am Ende mit anerkennendem Applaus.
NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Wir Kinder von früher. Das sind Bücher über eine Zeit ohne Handy und ohne Fernsehen. Dass die Welt früher ja eine ganz andere war, das ist vielen von uns klar. Für viele Kinder ist das aber ziemlich überraschend. Der Klett Kinderbuchverlag hat jetzt eine Reihe von Büchern aufgelegt, die Kindern ab 7 Jahren die Welt von früher näher bringen soll. Katja Esbach hat sie sich mal angeschaut.
2 Bände der neuen Buchreihe Wir Kinder von früher liegen bereits vor. Ihre Cover sind einfach, aber sehr liebevoll gestaltet. Das Format ist handlich. Und die Geschichten sind außergewöhnlich, findet auch Monika Osberghaus, die Verlegerin von Klett Kinderbuch.
Das Besondere an der Reihe Wir Kinder von früher ist, dass die Autoren und Autorinnen darin wahre Erlebnisse aus ihrer eigenen Kindheit erzählen. Also aus einer Zeit ohne Handys und einer Zeit, in der die Kinder draußen spielten und deutlich freier, wilder und gefährlicher lebten als die so gut aufbewahrten Kinder von heute.
Es geht um Alltagsgeschichten aus der jüngeren Vergangenheit. Einfühlsam erzählt und ganz wunderbar illustriert. Es geschah auch kein Unfug, heißt etwa der Band von Daniela Kulott, in dem sie ihre Kindheit in den 1970er Jahren in einem kleinen oberbayerischen Dorf beschreibt, wo sie und ihre 4 Geschwister den ganzen Tag ohne Erwachsene unterwegs sind. Es sei denn, es regnet.
Dann saß man dicht gedrängt bei den Nachbarn auf dem Fernsehsofa und schaute auf diesen blöden Kasten. Kreischen, schrille, hohe Stimmen, Hektik. Ich war das einfach nicht gewohnt. Wir hatten zu Hause keinen Fernseher.
Den brauchen die Kinder auch gar nicht, denn die Abenteuer warten draußen im Dorf, in der Scheune oder beim Wandern in den Alpen. Ein anderer Band der Reihe heißt Wie ein Vogel und stammt von der Autorin und Illustratorin Gerda Reit. Sie ist in der DDR in Ost-Berlin aufgewachsen und erzählt davon sehr berührend und mit leisem Humor.
Obwohl auf den Fotos alles schwarz-weiß ist, hatte meine Welt in Wirklichkeit Farben.
Gerda lebt in der Nähe der Berliner Mauer und darf, anders als ihre Oma, nicht in den Westen. Deshalb beneidet sie manchmal Vögel, die einfach über die Mauer fliegen können. Überhaupt sind Vögel für Gerdas Familie ganz wichtig. Ihre Oma hat einen Wellensittich und ihren Vater verbindet ein Geheimnis mit den Tieren. Fast nebenbei lässt die Autorin auch die untergegangene DDR-Welt aus Fahnenappellen und Westgeschenken wieder auferstehen.
Meine Oma war im Westen gewesen und hatte mir Tintenkiller und eine zweistöckige Federtasche mitgebracht.
Da viele Kinder sicher noch nichts über die DDR wissen, gibt es am Ende des Buches ein paar leicht verständliche Hintergrundinformationen dazu. Gerda Reit und Daniela Kulert schreiben aus ihrer damaligen Weltsicht mit all den Wissenslücken und mit großer Naivität. Das ist kindgerecht, aber kein bisschen kindisch. Und die Reihe Wir Kinder von früher geht weiter, sagt die Verlegerin Monika Osberghaus.
Wir erwarten jetzt einen neuen Band von Monika Helfer und von der Anke Kuhl. Das wird jedes Mal wieder ganz unvergleichlich und speziell werden. Das liegt offenbar in der Natur der Sache, wenn man Leute nach ihren selbst erlebten Kindheitsgeschichten fragt.
Eine tolle Idee vielleicht für Sie, Ihre Kinder oder auch Enkelkinder. Wir Kinder von früher, Bücher über eine Zeit ohne Handy und ohne Fernsehen. Erschienen sind diese Bücher im Klett Kinderbuchverlag. Der Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Ja, und eine Stunde Kultur, das geht immer ratzfatz, schon wieder zu Ende. Aber nächste Woche Dienstag geht es natürlich weiter. Da freue ich mich schon drauf. Ich wünsche Ihnen jetzt einen richtig tollen Abend mit uns. Traumhaft geht es hier weiter. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Genießen Sie es. Tschüss.